hätte ja genauso funktionieren können wie jedes andere Projekt auch. Denn man muss ja eins sehen, es wurde alles gekauft, was sich angeboten hat. Alles.
Egal, wie schlecht es gefälscht war, ne?
Es ging immer nur darum, mich da vorzuführen. Und zwar wirklich in dieser. Und ich habe das ja das Spiel nicht mitgemacht. Also, soweit ich konnte, habe ich natürlich das Bild so geführt, wie ich es wollte. Und das ist ein Teil Selbstbestimmung. Das ist etwas, was Ihnen auch sehr viel Kraft gibt, wenn Sie in so einer Situation sind. Dann müssen Sie, können Sie die Kraft nur aus sich selbst holen. Die gibt Ihnen keiner mehr.
Ein Frühlingstag im Berliner Ortsteil Zehlendorf, unweit des Wannsees. Die Hauptstadt zeigt sich hier wesentlich schicker als in der Innenstadt. Ein passender Ort. Denn hier sollen wir die schillerndste Figur aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität treffen. Zum Interview. In einem Coworking Space, in das uns ein Mann eingeladen hat, der sich als Sprecher vorgestellt hat. Als Sprecher von Henrik Holt, dem Windmacher. Dem Mann, der mit erfundenen Windparks Millionen verdient hat. Und der aktuell immer noch dafür seine Gefängnisstrafe absitzt, wobei die schon gelockert ist. Ich bin Nina Kallmeier, Wirtschaftsredakteurin für die Neue Osnabrücker Zeitung. Zusammen mit meinem Kollegen Dirk Fisser, dem Leiter des Teams für investigative Recherche, verfolge ich die Geschichte von Henrik Holt nun seit 5 Jahren. Auch in diesem Podcast haben wir über die vergangenen Jahre immer wieder über diesen Fall berichtet. Einen der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Vergangenheit. Nun steht Dirk also vor einem Coworking Space in Berlin und wartet auf Henrik Holt. Kaiserliches Postamt steht noch oben auf dem ehrwürdigen Gebäude. Henrik Holt soll an diesem Nachmittag wieder Ausgang bekommen und sich kurz danach hier einfinden. Und tatsächlich, um kurz nach 16 Uhr fährt ein Mini Cooper vor. Und in dem sitzt Henrik Holt, wie man ihn kennt. Anzugjacke, natürlich mit Einstecktuch, dicken Manschettenknöpfen und Siegelring. Das dunkle Sakko kombiniert mit hellen Chinos, eine teure Uhr am Handgelenk. Das Interview kann beginnen. Es ist das erste Mal, dass wir Henrik Holt außerhalb des Gerichtssaals persönlich treffen. Fragen an den Mann, der als Windkraftwunderkind galt, gibt es viele. Wir werden gleich unter anderem erfahren, warum er nicht gerne als Hochstapler bezeichnet wird, warum er schon als kleiner Junge ganz anders aufgetreten ist als andere Kinder und warum er sich durchaus als Justizopfer sieht.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hatten Sie Handschellen an, zumindest am Anfang, und das Einstecktuch. Nun haben Sie keine Handschellen mehr hier. Sie sind frei im Herumlaufen hier quasi in Berlin. Sie können sich frei bewegen nach dem, was wir hier gesehen haben. Können Sie uns einmal kurz auf Stand bringen, wie es um Ihre Haft steht?
Ja, die Haft, die neigt sich zumindest der Einschätzung meiner Anwälte nach langsam dem Ende zu. Ich werde in Kürze als sogenannter Freigänger dann ganztags bis auf die Nacht draußen sein. Ja, das ist sehr angenehm. Ja. Deutlich angenehmer als Handschellen zu tragen.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist also das, was man so gemein als offener Vollzug versteht.
Das ist richtig, ja.
Sie sind also nur noch zum Schlafen da oder müssen auch tagsüber in irgendeiner Art und Weise in der JVA?
Nee, ab Juni ist es dann so.
Ab Juni,
genau.
Diese S-Bahn, die hier gerade im Bahnhof Zehlendorf einfährt, wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Doch zunächst einmal ist es kaum zu glauben, dass das Interview mit Henrik Holt nun wirklich stattfindet. Die Vorgeschichte ist voll von dem Wort eigentlich. Denn eigentlich hätte dieses Interview schon vor einigen Monaten stattfinden sollen. Wir als Reporter und die Kollegen vom Audio-Team hatten sich bereitgehalten. Dann wurde es spontan wieder abgesagt. Wenige Wochen später dasselbe Spiel. Reporter und Audioteam stehen bereit, Absage. Dass wir heute wirklich auf Henrik Holt treffen werden, haben wir kaum geglaubt. Und es gibt noch ein Eigentlich. Denn eigentlich hätte ich selbst in dieser S-Bahn sitzen sollen. Eigentlich. Doch dann die Deutsche Bahn, Personen im Gleis, S-Bahn-Ausfälle in Berlin und eine Verspätung von über 3 Stunden. Während ich also auf der Strecke bleibe, starten Dirk und Henrik Holt schon einmal das Gespräch.
Wie muss man sich Ihren Alltag derzeit vorstellen?
Der Alltag ist relativ entspannt. Ich bin da in der Tagesgestaltung relativ flexibel und Im Moment habe ich mit dem Laufen das Laufen wieder intensiviert und trainiere auf einen Halbmarathon und mache sehr viel Sport.
Gibt es da einen Hof, in dem man da läuft?
Ja, einen Sportplatz.
Ah, ja. Was für eine Art von JVA ist das? Sind das Schwerverbrecher? Sind das
alles, da ist alles dabei.
Okay. Knüpft man da Freundschaften in der Zeit, die man
verbringt? Eher weniger, vor allem, weil was ich sagen kann, das ist über die Jahre hinweg gleich geblieben. Das wird mir aber auch von den Seiten der Gefangenen gesagt, du passt hier gar nicht rein. So. Also da kriege ich immer nur, du gehörst hier gar nicht hin. So, das ist sicherlich auch irgendwo so.
Können Sie das irgendwie umschreiben, warum?
Wie soll man sagen, also im Grunde wäre es sicherlich geschickter. Ich will jetzt hier nicht eine große Diskussion über die Justiz anfangen und was man besser machen könnte, aber es ist sicherlich so, dass auch Leute aus der Wirtschaft ein anderer, ganz anderer Schlag sind als das Übrige. Das kann man relativ pauschal trennen, wo man sagt, eigentlich müsste es so, wenn dann eine Haft für Wirtschaftskriminelle geben. Also das macht sonst auch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Aber du wirst mit Leuten in einen Topf geworfen, das sind Welten, die da aufeinander prallen.
Ja, also der Straßenkriminelle, sage ich mal.
Beispielsweise.
Ja. Was ja alle, die da sitzen, vereint, ist, dass sie ein rechtskräftiges Urteil
haben. Das ist korrekt. Das kann man auch nicht so.
Genau so. 8 Jahre dann insgesamt, glaube ich, bei Ihnen. Ne? Ja. Mit den Zusatzstrafen, die hinzugekommen sind dazwischen. Davon haben Sie jetzt eine große Zeit abgesessen. Sie haben angekündigt, Sie wollten Ihr Studium wieder aufnehmen. Haben Sie das getan?
Ja, das ist auch passiert.
Und sind Sie schon, neigt sich das auch dem Ende entgegen?
Ja, das war durch die Situation mit der Haft nicht immer ganz einfach, da an Prüfungen teilzunehmen.
Ja.
Ja, aber das wird jetzt dann parallel erfolgen.
Was werden Sie dann sein? Ist das dann ein Diplom? Ist es wahrscheinlich nicht mehr?
Nee, doch, das ist dann ganz normal Diplom. Das gibt es, glaube ich, da immer noch.
Wirtschaftsrecht ist das?
Ja.
Ja. Und welche Pläne schmieden Sie derzeit so aktuell?
Ach, im Moment, also es ist ja nun, ich bin Vater geworden.
Ja.
Das ist schon seit etwas längerer Zeit.
Herzlichen Glückwunsch.
Das macht mir, Dankeschön, das macht mir auch sehr viel Freude. Die Rolle, in der gehe ich auch auf. Und ich habe, ich sag mal so, den etwas glücklichen Umstand, dass ich nicht unbedingt arbeiten muss. Und das werde ich jetzt auch erstmal ein bisschen genießen. Ich habe viele Jahre lang vorher sehr hart gearbeitet. Die Jahre jetzt waren mal anstrengend, mal nicht so anstrengend, aber jetzt ist es erstmal an der Zeit, ein bisschen so die Sachen auf sich zukommen zu lassen.
Arbeiten müssen, nicht arbeiten müssen, weil Sie in der JVA sind, oder nicht arbeiten müssen, weil Sie noch Vermögen haben?
Konkret sage ich dazu nichts. Aber es ist so, dass ich glücklicherweise nicht arbeiten muss.
Dieses Geräusch, das wir hier manchmal hören, dieses helle, leichte, schabende Klacken, das sind übrigens die Manschettenknöpfe von Hendrik Holt auf dem Tisch. Der Besprechungsraum, in dem das Interview stattfand, sieht so aus. Der Raum ist recht schmal und von einer Glaswand abgetrennt. An dem Tisch können bis zu 8 Personen sitzen. So viele sind wir heute gar nicht. Draußen an dem benachbarten Bahnhof fährt ab und zu eine S-Bahn, wenn sie denn fährt. Berlin glänzt in der Frühlingssonne. Und ich stecke immer noch irgendwo fest auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Während Dirk noch einmal wegen des Vermögens von Hendrik Holt nachfragt.
Wollen Sie nichts dazu sagen, weil Sie Sorge haben, dass Staatsanwalt oder Insolvenzverwalter zuhören?
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Ja. Aber es sind jetzt keine, oder sind es Finanzen, die noch aus den Geschäften herrühren, die zu der Verurteilung...
Auch dazu kann ich nichts sagen.
Dann verlassen wir vielleicht die Finanzsituation und kommen nochmal zurück auf die Festnahme vielleicht. Das ist ja so ungefähr jetzt, was Sie nämlich rechnen, 5 Jahre, bisschen mehr als 5 Jahre her, dass Sie im Adlon festgenommen worden sind. Können Sie uns nochmal schildern, was Ihnen seinerzeit durch den Kopf gegangen ist?
Es war zum Teil überraschend, zum Teil auch nicht so überraschend. Ich war sehr müde, weil ich vorher sehr lange gefahren bin.
Sie kamen aus Andorra?
Aus Andorra,
ja.
Und das war auch eben eine anstrengende Fahrt. Gut, das war die Corona-Zeit. Ja, das war, ich glaube, irgendwie war ich doch recht gefasst. Also in der Situation.
Sie haben gesagt, das war vielleicht nicht so unerwartet. War vielleicht auch eine gewisse Erleichterung da, dass es in dem Moment
vorbei war? Nee, das kann man nicht
sagen.
Erleichterung, nein.
Ja, die Situation,
nee, aber die Situation ist nie erleichtert.
Ja.
Also ich glaube, eine Festnahme als erleichtern zu bezeichnen. Also ich habe niemanden kennengelernt in den Jahren, der mir das gesagt hat.
War Ihnen in dem Moment klar, wie es mit Ihnen weitergehen wird?
Nein.
Hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie nicht verurteilt werden?
Also bei einer Sache bin ich mir sicher, wenn ich die Gelegenheit bekommen hätte, den Prozess wie andere, auch wie andere Wirtschaftsstraftäter, den Prozess von draußen vorzubereiten, dann wäre die Sache ganz sicher anders gelaufen.
Es wurde Ihnen in dem Sinne verwehrt?
Verwehrt und unmöglich gemacht. Also jedwede Form von Organisation, gerade in den Anfangsmonaten. Wenn Sie in Isolationshaft sitzen, da können Sie sich nicht vorbereiten. Sie können es nicht.
Sie saßen in Isolationshaft, weil es ja angeblich Befreiungsüberlegungen, will ich mal sagen, gegeben haben soll aus Kreisen von Kriminellen. War da was dran?
Aus unserer Sicht nicht. Das haben wir auch von vornherein bestritten. Wir hatten davon noch keine Kenntnis, waren davon sehr überrascht tatsächlich und haben das auch für ein Gerücht gehalten.
Ja.
Für ein Gerücht, was aber möglicherweise aus unserer damaligen Sicht, muss ich sagen, dafür genutzt hat werden können, um mich kaltzustellen. Ganz klar. Wenn Sie es mal böswillig formulieren möchten, dann können Sie das genauso unterstellen.
Wer wollte Sie denn kaltstellen? Die Staatsanwaltschaft, die Ermittler?
Oder? Ganz sicher. Ganz sicher.
Auf die haben Sie einen Brast?
Nein.
Waren Ihnen aber schon länger auf der Spur. Ne? Das wurde ja in dem Verfahren durchaus deutlich. Ne?
Ja. Ich glaube aber, man muss das Ganze sportlicher sehen. Also Brast, das, wie gesagt, davon kann man nicht sprechen. Das ist einfach, es ist so, wie es ist. Man kann es heute sowieso nicht mehr ändern.
Hm. Nichtsdestotrotz prägt das Sie natürlich. Es prägt zumindest das äußere Erscheinungsbild, was Sie abgeben. Wenn man Ihren Namen googelt, werden Sie für alle Ewigkeit wahrscheinlich damit verbunden werden. Ist das ein
Umstand? Das muss nicht unbedingt negativ sein. Die heutige Zeit ist sehr verzeihlich und mag Persönlichkeiten wie mich. Das polarisiert und zieht auch Aufmerksamkeit auf sich, was mir nie missfallen hat. Es ist nichts, was mich stört, ganz im Gegenteil, wir leben in einer Zeit. Also zum Beispiel junge Leute interessiert das gar nicht und auch das persönliche Umfeld. Also das ist das Interessante, also noch nicht eine Person hat zu mir das aber ganz furchtbar gedacht. Das habe ich noch nie gehört.
Wie würden Sie sich denn selbst charakterisieren?
Ja, ich bin sicher ein strategischer Mensch und auch jemand, der seinen Willen und seine Ideen umsetzt.
In den Jahren vor der Festnahme nicht zum Guten genutzt, kann man das so sagen?
Genau, das muss man sehen und ich glaube auch da hat ein Denkwandel eingesetzt, aber heute bin ich auch, was viele Dinge angeht, wesentlich entspannter. Und ich glaube, dass ich eben diese Fähigkeiten auch einsetzen kann, um Besseres zu bewirken.
Würden Sie sagen, Sie bereuen das, was Sie gemacht haben?
Schon, ja. Ganz klar, weil die Auswirkungen auch im privaten Umfeld und die Spannungen, die es dann gibt und auch die emotionalen Schäden, die da angerichtet werden, das sind Dinge, die sind einem vorher nicht klar. Das kann man erst erkennen, wenn man durch die Situation geht. Und das ist auch abstrakt, wenn jemand einem das vorher erzählt, dann glaubt man es ja doch nicht.
Sind das Schäden im familiären Umfeld?
Insgesamt auch. Also wenn man dann zum Beispiel hört, dass das auch tatsächlich Menschen enttäuscht hat,
ja,
dann ist es was mir schon nahe geht.
Können Sie das umreißen, wer da von Ihnen enttäuscht
war? Nee, ich glaube, das ist auch nichts, was in die Öffentlichkeit gehört. Also man muss schon sehen, dass es auch im sehr professionellen Bereich Leute gab, die das nicht so erwartet haben. Sicherlich gab es auch andere, die haben das anders gesehen. Das habe ich auch schon gehört. Aber es ist schon so, dass einem das natürlich leid tut. Ja.
Haben Sie sich bei Menschen entschuldigt?
Ja.
Wie steht es denn um das familiäre Verhältnis nach dem Prozess? Ihre Mutter war angeklagt, Ihre Schwester, Ihr Bruder.
Das hat nie Schaden genommen.
Mittlerweile sind auch alle wieder draußen, ne?
bis auf Sie.
Und Sie haben ja... Es wurde so interpretiert, Fluchtvorbereitung, zumindest Vorbereitung getroffen, sich einer Strafverfolgung zu entziehen, indem sie einen Diplomatenpass sich beschaffen wurden.
Sie meinen damals?
Ja, genau. Ja,
ja, das ist ja so auch vor Gericht thematisiert
worden. Mhm. Sind Sie tatsächlich davon ausgegangen, dass das gut gehen würde? Das haben wir uns mal gefragt bei unseren Recherchen.
Also bei einer Sache, da sind glaube ich, die Rechtsauffassungen auseinander. Denn der Diplomatenpass und die Akkreditierung entfalten schon Immunität. Das ist so.
Wir haben uns diese Homepage dieses Dienstleisters angeguckt, der das verkauft, anführungszeichen, die Kontakte verkauft, sage ich mal. Da ist dann von Silber gebürstete Mitgliedskarten.
Ob es die noch gibt?
Nee, die Homepage an sich, die gibt es nicht mehr. Die ist abgeschaltet, aber man kann sie noch finden. Und es sieht schon arg krude aus, das Ganze. Angebot, was
du also in diesem Bereich geht es nicht, also wenn Sie so etwas machen, dann gehen Sie nicht über Homepages, sondern über Reputation und Empfehlung. So, ja. Dieser Mann genoss zumindest zu der Zeit in dem Bereich eine sehr hohe Reputation, die auch durchaus von entsprechenden Stellen bestätigt wurden. Unabhängig.
Mhm. Ja, die Homepage schließt wenig auf Professionalität schließen. Ne? Das war damals.
Ich bin selber kein besonders technisch affiner Mensch.
Ja.
Und deshalb habe ich mit dem Internet und diesen Dingen ohnehin nicht so viel zu tun.
Dann lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Was planen Sie denn unternehmerisch? Sie haben ja gesagt, Sie sehen sich als Unternehmer, als Unternehmertyp.
Das bin ich auch, aber es ist im Moment so, dass ich tatsächlich erstmal plane, mich der Rolle des Privatiers zu widmen. Zumindest erstmal für eine gewisse Zeit. Und bisher habe ich nichts Konkretes im Plan.
Aber dass ein Henrik Holt nicht in Erscheinung treten wird, das kann ich mir kaum vorstellen, oder?
Ich schon.
Ja?
Ja. Man muss nicht immer in der ersten Reihe stehen.
Planen Sie nicht beispielsweise ein Buch, haben Sie mal erzählt?
Ja, das schon. Das wird es auch geben.
Wann dürfen wir das erwarten?
Anfang nächsten Jahres.
Ah ja. Wissen Sie den Titel schon?
Nein.
Und was,
Könnte darüber auch jetzt nicht reden, also davon aber.
Dürfen Sie nicht?
Nee.
Schön. Ja, das ist Recht und Gesetz.
Das zerstört die Medienkampagnen, wird mir immer gesagt. Man ist nicht zu früh raus mit den Sachen.
Ja, okay. Ja. Und es war auch mal die Rede davon, dass Filmrechte verkauft worden seien und Ähnliches. Stimmt das? Ist da was in Arbeit, von dem Sie wüssten?
Ich kann dazu nichts sagen.
Mhm. Sie haben vorher Festnahmen ja durchaus einen Lebensstil gepflegt, der kostenintensiv war, kann man glaube ich so sagen. Ne? Wie groß wird die Umgewöhnung sein, wenn Sie aus dem Gefängnis kommen? Oder müssen Sie sich gar nicht umgewöhnen?
Die ist gar nicht so groß und die wird auch nicht groß sein, weil das familiäre Umfeld, das konkretisiert das eigentlich. Sie wissen, meine Familie hat ein unternehmerisches Umfeld und es gibt im Umfeld der Familie durchaus sehr potente Unternehmer. Da können Sie auch zu sich in die Heimat schauen. Da ist sogar einer der größten von denen. Und es ist doch so, dass sozusagen, wie kann man es formulieren, dass ich doch recht weich gefallen bin.
Auf die Füße gefallen noch?
Ja, durchaus.
Wobei, Sie scheinen mir zumindest niemand zu sein, der nicht wieder aufsteht. Das
kommt
mir auch nicht so gut wie dann.
Nee, das schon. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wie man das sieht, das Aufstehen.
Ja.
Also in einer, das ist sicherlich so, wenn man jünger ist, vielleicht ist das auch nochmal ein schöner Gedanke. Ich war ja, als das damals alles anfing, 25 Jahre alt. Das muss man auch mal sehen. Das ist auch, finde ich, vor Gericht persönlich viel zu wenig thematisiert worden.
Mhm.
Weil die Jugend und diese Sturm- und Drangzeit, die man hat, also die ich zumindest hatte und die ich auch bei anderen schon festgestellt habe, dass sie die haben, auch dieses sich unheimlich beweisen wollen und alles machen wollen, das geht irgendwann weg. Also das ist so, irgendwann gewinnt man zumindest zu diesen Dingen etwas größeren Abstand. So, und das ist tatsächlich mittlerweile, also frage ich mich selber manchmal, warum vieles so sein musste, wie es sein musste und warum ich Dinge so gehandhabt habe, hätte man auch anders machen können. So, und das ist auch was, wo ich sage, okay, aber vielleicht ist es manchmal auch die Zeit und die Einsicht kann man nicht vorwegnehmen. Weil ich auch so ein Mensch bin, wenn man dem mit 20 gesagt hätte, so geht das nicht, habe ich gesagt, ja, das zeige ich dir.
Ja, vielleicht so Jugendsünde im Emsland, das ist vielleicht mal, sie ein bisschen zu viel Promille ins Auto setzen oder so, aber was Sie gemacht haben, war ja nochmal eine andere Dimension. Ne?
Aber so habe ich es damals nicht betrachtet. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin nicht aufgestanden und habe gesagt, ich plane jetzt hier das große, den großen Coup, so ist das nicht angelegt gewesen und ich habe auch viele Jahre unternehmerisch ja völlig sauber und ganz standardgemäß Geschäft gemacht und auch nicht unerfolgreich.
Mhm.
So. Was übrigens auch nie thematisiert wurde, dass das auch parallel durchaus funktioniert. Es gab auch durchaus legale Geschäfte noch in der Zeit, als wir es schon recht wild getrieben haben. Aber ja, das ist wie man so oft sagt, Sie können 10 Sachen machen, wenn eine so daneben geht, dann glaubt Ihnen das bei den 9 anderen Sachen auch keiner mehr. Oder es will zumindest keiner thematisieren.
Fühlen Sie sich falsch verstanden?
Durchaus. Durchaus. Weil man da doch differenzieren muss. Also erstmal ist das Urteil insgesamt sehr hart. Im Vergleich. Man muss sehen, ein Jürgen Schneider hat für 4 Milliarden D-Mark 6 Jahre bekommen. Und ich finde, man hätte da schon ein anderes Verhältnis wählen müssen. Das empfinde ich tatsächlich persönlich so. Es ist nun so, man kann nichts dagegen machen. Es ist sicherlich auch Niedersachsen. In Berlin wären es 2 Jahre weniger geworden. Das bestätigt mir auch jeder. Hätte mich natürlich gefreut. War aber nicht so. Und ich glaube, Es ist nicht ganz, aber es ist, wie soll man das steuern? Also dann, ich sag mal so, den wütenden Mob zu steuern, wenn die Hexenjagd begonnen hat, das ist schon vor 500 Jahren nicht gut gegangen. Also.
Sie stören sich, glaube ich, unter anderem auch, haben Sie auch im Prozess gesagt, an der Bezeichnung Hochstapler.
Ja, das ist völlig absurd und das sagt auch mein Umfeld und auch, es gibt auch da ein unternehmerisches Umfeld, was mir immer die Treue gehalten hat über die Jahre und auch nach wie vor sagt, uns ist das eigentlich völlig egal, was da gewesen ist. die sagen, also du bist vieles, aber kein Hochstapler. Hm. Das kann man so und so interpretieren. Ja, das ist eine persönliche Frage, wie jemand sowas betrachtet.
Man könnte die Frage ja tatsächlich stellen, ne, in ihrem Auftreten und so weiter, wie sie aufgetreten sind seinerzeit, wie sie jetzt zum Teil ja auch jetzt noch auftreten, die Inszenierung auf Instagram. Ist das wirklich Henrik Holt oder ist das auch eine Kunstfigur?
Nee, das ist keine Kunstfigur, das bin ich. Hm. Es gibt, das werden Sie möglicherweise irgendwann sehen, es gibt einen ganz interessanten Film, der im Jahr 1999 gemacht wurde, wo Sie mich als kleinen Jungen sehen. Da sehen Sie mich genauso, wie ich heute bin. Sie können das eins zu eins nebeneinander halten. Das ist keine Show, ne? Das ist das 50. Jubiläum des elterlichen Betriebs.
Ah, okay.
Und das ist keine Show. Das bin ich und das ist mein Naturell.
Hm. Ja, was aber im Emsland durchaus ungewöhnlich ist, dieses Auftreten, ne? Auch deswegen, für elterliche Unternehmer.
Deswegen bin ich auch früh dem Emsland unternehmerisch entwichen.
Entwichen, entwachsen?
Nee, schon, das war schon sehr bewusst entschieden, weil ich gesagt habe, dass ich, und das war auch immer so, ich habe da nicht reingepasst in den Verein. Ich gehe nicht gerne aufs Schützenfest. Ich mache auch ansonsten ungern die Form von gesellschaftlicher Betätigung, die man dort sieht. Ich spiele kein Fußball. Ich interessiere mich auch nicht für Fußball. Ja, das sind alles Dinge, ich verstehe das und möchte das jedem gerne lassen, der daran Freude hat. Aber das Emsland funktioniert eben so für diejenigen, die daran keine Freude haben. Die passen dann da nicht rein.
Hm.
Das habe ich früh festgestellt. Und gesagt, das ist mir vom Denken, das Korsett ist zu eng.
Jetzt also auch keine Rückkehr ins Emsland?
Auf gar keinen Fall.
Aber Sie haben ja schon verstanden, auch mit den Menschen umzugehen. Wir haben ja mit Personen gesprochen, die auch involviert waren in ihre Geschäftstätigkeit.
Oh, das heißt auch nicht, dass es da keine netten Menschen gibt. Aber ich glaube, es ist immer die Frage, auf welcher Ebene man sich dann begegnet.
Das Emsland zu klein für Sie? Ja. Das erste Mal getroffen haben wir, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, uns in unserer Redaktion, als Sie ein Projekt vorgestellt hatten über Andorra.
Ja.
Andorra Energieunabhängig machen.
Ja.
Wir hatten damals nicht berichtet, weil ich so meine Zweifel hatte. Und im Nachgang fragte ich mich immer wieder, was wollten Sie damals eigentlich bei uns? Warum wollten Sie uns das vorstellen? Meinten Sie das ernst, dieses Vorhaben?
Das meinte ich ernst. Also es gab damals ja auch diese mediale Kampagne zu dem Thema, die ich auch durchaus brauchte als Rückenwind vor Ort. Und das Projekt, das war ein reelles Projekt, was in Planung war. Ich glaube ja auch nie, dass wir geschrieben haben, energieautark gemacht, sondern voll. Mhm. Und das war durchaus eine Planung, weil dort im andorranischen Parlament das diskutiert wurde. Und das Thema ist, die haben ja nun mal nur Berge und Skigebiete und dieses Projekt hätte eben in einem Skigebiet stehen müssen. So, und nun war vor ein paar Jahren, also zu der Zeit zumindest, glaube ich, den Mandatsträgern auch noch nicht bewusst, wie stark der Klimawandel eingreift. Und ich habe kürzlich noch mit Andorra telefoniert und da muss man jetzt schon sagen, also die Skisaison, die ist schon leicht verschoben.
Andorra. In diesem Zusammenhang haben wir 2017 das erste Mal den Namen Henrik Holt gehört. Er wolle bei einem Windpark in dem Pyrenäenstaat Batterien groß wie Schiffscontainer einsetzen. So hieß es damals in einer Mitteilung, die an die Medien geschickt wurde. Das Land sollte damit energieunabhängig werden. In der Mitteilung wurde Andorra übrigens auch durchgehend als Zwergenstaat statt Zwergstaat bezeichnet. Heute wissen wir, Pläne für Windparkprojekte in Andorra gab es nie. Aber hören wir doch mal, was Henrik Holt selbst dazu sagt.
Ja, und dementsprechend war das damals ein Thema, wo ich gesagt habe, dieser mediale Support kann ja auch manchmal helfen, etwas umzusetzen und etwas in Gang zu bringen. Und dafür haben wir so etwas gern genutzt. Das hat an anderen Stellen auch wunderbar funktioniert.
Das hat ja auch
genutzt. Aber wir haben dieses Projekt ja nicht verkauft. Also,
das stimmt. Ja.
Das muss man jetzt tatsächlich mal sagen. Also wenn man es jetzt mal wieder schlecht unterstellen will, dann hätten wir es ja verkaufen können, haben wir nicht gemacht. Hätte ja genauso funktionieren können wie jedes andere Projekt auch. Denn man muss ja eins sehen, es wurde alles gekauft, was ich angeboten habe. Alles.
Egal, wie schlecht es, Sie sehen mir die eine oder nach, egal, wie schlecht es gefälscht war. Ne?
Ja, ich sag's mal so, ohne da zu weit gehen zu wollen. Ich habe mich das selber manchmal gefragt. Aber ich glaube schon, dass es gibt da zwei Varianten. Entweder man schreibt mir eine absolute Fähigkeit zu, das sowas so zu machen, dass man muss ja sehen, das ist die Konzernelite Europas, von der wir da reden. Das ist nicht hier die kleine Großmutter. Und das muss man natürlich schon auch mal begreifen. Und da will man sich wirklich fragen, die haben nichts gewusst. Das soll man glauben und das soll auch die Öffentlichkeit glauben. Also ein 25-jähriger Henrik Holt schafft das im Alleingang, die größte Energiekonzerne Europas in der Nase rumzuführen. Das glaubt doch keiner ehrlich. Also, ich nicht. So, und da ist die Frage. War das nur so? Ist das so, wie es gewesen ist? Oder wie viele Leute haben die Augen vielleicht möglicherweise aus anderen Interessen verschlossen? Denn eine Perspektive sollte man vielleicht auch mal aufmachen. Den Käufern ging es nie um konkrete Projekte, sondern um Kapazitäten im deutschen Markt. Mhm. Und die werden nach Megawatt und nicht nach Projektnamen berechnet. Und die Frage ist einfach, wenn ich auf 10 Jahre meinem Vorstand eine Vorlage vorlegen will und sage, wir haben dieses Jahr so und so viel Kapazität gekauft, mehr oder weniger blanko, den Eindruck musste das für uns machen, dann war es sicherlich nicht richtig. Wie gesagt, dazu stehe ich, habe ich immer gesagt, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Aber die Frage ist, wie viel Augenzudrücken gab es auf der anderen Seite und war es möglicherweise sogar mehr als das?
Von der Seite sind Sie ja auch nie zivilrechtlich blank vor. Nein. Das wollte niemand Geld zurück. Ne?
Das ist korrekt.
Haben Sie eine Erklärung, warum?
Nein. Da kann man viel denken, aber das gehört in den Bereich der Spekulation. Und da will ich auch keinem Gedanken Dritter vorweggreifen. Mhm. Das wissen die selbst am besten, warum sie es nicht gemacht haben. Mhm. Aber ich sage es mal so, an deren Stelle hätte ich es auch nicht getan.
Ja. Im Vergleich zu den Konzernbilanzen, oder für die, in diesen Konzernbilanzen sind es ja auch vergleichsweise kleine Summen gewesen.
Das ist korrekt. Wie der Vorstandssprecher der Deutschen Bank im Prozess Schreiber gesagt hat, es waren Peanuts.
Das gilt wohl für die 3 Energiekonzerne, die ja betroffen waren, ja. Ohne weiteres. Sie haben ja wie wild gearbeitet, das muss man schon so sagen. Das war schon eine, glaube ich, sehr anstrengende Zeit. Das war harte Arbeit, aber vielleicht keine ehrliche Arbeit.
Genau, wir waren immer sehr fleißig, das muss man sagen. Akribisch und fleißig.
Akribisch würde ich jetzt mal in Abrede stellen angesichts der Unterschriften und der Tatsache, dass wir auch Tote dort unterschrieben haben in einem oder anderen Fall. Aber ich stelle mir das schon sehr stressig vor, die Hochphase der Fälschungstätigkeit.
Durchaus.
Im Rahmen unserer Recherche haben Dirk und ich uns auch angeschaut, mit wem die Holz vermeintliche Grundstückdeals für Windparks geschlossen haben. Dabei ist auch eine Unterschrift aufgefallen, die es nicht hätte geben dürfen. Denn die Frau, die angeblich den Vertrag geschlossen hat, war zu dem Zeitpunkt verstorben. Wobei ihre Unterschrift nur eine von Tausenden war und viele waren gefälscht. Was hier kaum zu hören ist, in der Zwischenzeit bin ich nicht nur in Berlin-Zehlendorf angekommen, sondern auch in diesem Besprechungsraum. Nach 3,5 Stunden Bahnchaos, von Null auf Interview. Leider hatte das zur Folge, dass ich kein eigenes Mikrofon mehr bekommen konnte. Wenn also gleich meine Stimme zu hören ist, kommt sie scheinbar aus dem Hintergrund.
Wie soll man das sagen? Vieles ist Menschen nicht eingängig, weil sie nicht die Chance haben, das selber zu sehen aus der eigenen Brille. Und ich habe nie Freude daran gehabt, Dinge aus zweiter Hand zu erfahren, wollte immer mittendrin sein. Das ist mir gelungen. Wenn man gewisse Dinge mal durchblicken darf, die viele Menschen nie sehen werden, ja, dann macht das natürlich auch stark.
Haben Sie da ein Beispiel für?
Nee, das würde nichts bringen, das hier auszuführen.
Was ja die Runde gemacht hat, sind die Treffen, die Sausen, darf man vielleicht sagen, im Athlon. Ne? Da haben Sie, glaube ich, höhere Rechnungen durchaus produziert.
Aber das war ja sehr, sehr projektbezogen oft.
Ja.
Ja, also das waren ja dann gar nicht die wesentlichen Veranstaltungen, um die es eigentlich geht. Also es gab auch Hintergrundtreffen, über die nie gesprochen wurde. Und das ist eigentlich, also das, was wesentlich ist, ist manchmal eben auch nicht öffentlich geworden. Da gab es dann auch keine Fotos oder Videos oder dergleichen. Da wurde dann schon noch drauf geachtet. Aber es ist schon so, das waren auch lustige Zeiten. Auch diese Treffen. Und wenn ich dann lese, das hat mich doch amüsiert, dass man dann zufällig den Weg in mein Zimmer gefunden hat. Also das muss ich sagen, das ist ganz, ganz toll. Da freue ich mich dann persönlich, wenn ich so etwas lesen kann. Also man hat zufällig den Weg gefunden oder man wurde dann kurz vorher informiert, dass das Treffen, der Ort des Treffens sich geändert hat. Das stellt man sich in der Praxis mal vor.
Man traf sich zufällig an der Bar.
In dieser Konstellation. Ganz, ganz wunderbar zufällig, ja. Und natürlich wollen alle die Rechnungen begleichen. Also eins kann ich definitiv sagen, kein Politiker fragt nach der Rechnung. Das habe ich noch nie erlebt.
Was Hendrik Holt mit diesen sogenannten zufälligen Treffen meint, sind teils ausschweifende Abende im Luxushotel Athlon, an denen auch Bundestagsabgeordnete teilgenommen haben. Und an dieser Stelle noch 2 kleine Ergänzungen. Es wird gleich noch die Rede sein von einer sogenannten TKÜ. Gemeint ist damit eine Telekommunikationsüberwachung. Im Rahmen der Ermittlungen wurden unter anderem die Telefone der Familie Holt überwacht. Außerdem wird gleich ein Herr Carstensen erwähnt. Das war der Vorsitzende Richter am Landgericht Osnabrück im Prozess gegen Hendrik Holt.
Haben Sie da noch Kontakte in die Politik? Gibt es da noch Verbindungen, die fliegen?
Die gibt es. Auch da gibt es Leute, die sagen, da bist du eben ja, auf den Scheiterhaufen gekommen. Sicherlich nicht ganz so richtig. Wie gesagt, wir wissen das, das habe ich immer gesagt, ich will es auch nochmal betonen, dass das nicht zu Unrecht ist, aber die Verurteilung hat ihre Gründe und habe ich auch angenommen. Nur ist es so, dass das von außen durchaus auch differenzierter betrachtet wird. Sicherlich auch immer die Frage, wer guckt darauf. Aber ich habe da durchaus, ich sage mal, starke Bekanntschaften, die über die Jahre auch gehalten haben, die gesagt haben, ja, ist wie es ist, ist nicht so schlimm.
Die, eine dieser Fragen, die sich in dem Kontext erstellt, ist die, saßen wirklich alle auf der Anklagebank, die da hätten sitzen müssen? Wären da nicht noch ein paar Plätze mehr notwendig gewesen? Wie würden Sie das beurteilen aus Ihrer Sicht?
Das ist eben die gute Frage. Die Frage ist, ob es Herrn Carstensen gefiele, wenn ich mich da einmischte. Aber ich möchte es mal so formulieren. Also ich glaube, wenn man gewollt hätte, dann hätte diese Sache ein ganz anderes Gesicht bekommen können.
Inwiefern?
Ja, das Gesamtbild hätte sozusagen in der Dimension ein anderes sein können. Da gab es Facetten und auch Abzweige, die möglicherweise bewusst nicht beleuchtet wurden.
Bewegen wir uns immer dann noch in dem Bereich Windkraft oder haben Sie da andere Facetten?
Nö, das ist schon auf den Gesamtbereich Energie bezogen, aber es geht auch darum. Viel um Hintergründe. Aber eins muss man auch sagen, und dazu stehe ich auch, das wird mir auch von vielen zugute gehalten, eben, dass gewisse Dinge, ich meine, man hat ja auch sehr stark versucht, aus mir viele Informationen zu bekommen, und an gewisser Stelle habe ich eben auch gesagt, das gibt es nicht. So, und ich glaube, dass da auch viele Leute sich darüber freuen.
Ein Ehrenwort im Sinne von Helmut Kohl, oder wie muss man das verstehen?
Sie haben das gesagt.
Dann würde ich gerne noch ein Thema anschneiden, das sind Ihre Social-Media-Aktivitäten.
Ja.
Von Ihnen gepflegt, von Dritten gepflegt, weiß ich nicht.
Von Dritten gepflegt, weil ich konnte es gar nicht machen.
Okay, haben Sie
gesagt. Außerdem habe ich auch kein Interesse daran. Ich verfüge über die App nicht einmal.
Ah, okay. Ich frage mich, was ist das Interesse daran, sich in Social Media so darzustellen?
Das ist einfach nur der Sprachkanal. Also es war ja so, stellt man sich mal vor, man wird komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Man hat keine Möglichkeit, jemanden zu erreichen. Das Bild war so. Die Situation war so. Dann müssen Sie einen Kanal suchen, den man Ihnen nicht verbieten kann. Und es war schwer genug, weil unsere Accounts wurden regelmäßig, also wir sind ja sogar über Social Media. Also, und da muss man dann auch mal begreifen, wo kommen wir denn dahin? Kann man denn jemanden, nur weil er vor Gericht steht, so tot machen, dass er nicht mehr seine eigene Meinung äußern darf? Oder auch Dinge hinterfragen darf. Also das ist schon stark, dass das in einem deutschen Staat so möglich ist. Das habe ich selber als wirklich schwierige Thematik empfunden. Und das war der Grund, überhaupt zu Social Media zu gehen, denn wie Sie wissen, vorher gab es das bei mir nicht.
Das ist richtig.
So. Und ohne dass Sie polarisieren, bauen Sie keine Gruppe, bauen Sie keinen Bestand auf. Sie müssen schon was von sich preisgeben. Ich hatte mich auch lieber hingestellt und gesagt, ja wunderbar, drei langweilige Fotos, so wenig Informationen wie möglich. Aber das ist da in der heutigen Zeit nicht zu machen. Sie müssen die Leute schon motivieren.
Sie haben ja aber vieles im alten Leben geteilt.
Ja, wie sollte ich denn zu der Zeit neues Leben haben?
Das ist richtig. Aber es war ja bewusst auch, sag mal, der Lebensstil, den Sie gepflegt haben.
Es gab ja keinen anderen. Es gab ja keinen anderen Stil zu der Zeit. Also welchen hätte ich zeigen sollen? Davon mal abgesehen, das haben wir vorhin auch schon, bin ich so. Das ist keine Show. Das ist mein Wesen, mein Leben. Das macht mir Spaß. Außerdem bin ich auch einfach schick angezogen. Ich finde, das ist auch eine Höflichkeit meiner Umwelt gegenüber. Ich habe das immer so empfunden.
Vermissen Sie diesen alten Lebensstil?
Nee, das kann man so nicht sagen.
Also der Lebensstil, also Sie sind jetzt ja...
Also genau, mein Lebensstil hat sich auch nicht wirklich viel verändert, außer dass ich sozusagen den Reglement unterliege, das, an das ich mich halten muss. Aber ansonsten hat sich da nicht viel für mich verändert.
Gut, Privatjet werden Sie nun nicht gerade
fliegen. Ich kann jetzt gerade nicht fliegen.
Das ist
aber wenn ich fliegen könnte, könnte das so sein. Die Frage ist ja immer auch an der Stelle, es ist ja immer das Schöne, ich habe das neulich in einem anderen Interview gesagt, es ist nicht wichtig, selber Geld zu haben, es ist wichtig, Zugang zu Geld zu haben. Den Unterschied, den muss man schon machen. So.
Das ist eine interessante Unterscheidung auf alle Fälle. Ja.
Das ist die wichtigste Unterscheidung.
Mhm. Auch, ja, auch interessant für die Leute, die die eine oder andere Sünde vielleicht noch suchen, die nicht aufgefunden worden sein soll. Oder ist alles aus ihrer Sicht gefunden worden, was...
Dazu kann ich auch nichts sagen.
Die Frage, die mich da noch im Umtrieb rund um Social Media war, Sie hatten das ja angesprochen mit der Strafverfolgung rund um Social Media Kanäle, betraf, glaube ich, vor allen Dingen auch Ihre Frau, wenn ich das richtig sehe. Es gab Strafbefehle gegen Sie, ne? Eben weil dort auch Vorwürfe der Korruption in den Raum gestellt worden sind gegen Politiker. War das auch eine Möglichkeit, Rache zu nehmen?
Nee, ich bin kein rachsüchtiger Mensch. Ich habe das von vornherein sehr sportlich betrachtet. Und hätte mir gewünscht, dass man das von der anderen Seite auch tut. Für mich hätte sich die Sache eigentlich getan, man hätte sich rund um einen vernünftigen Tisch gesetzt und hätte besprochen, was nicht in Ordnung war. Und dann hätte man das auch regeln können, ohne diese große Dimension von Verfolgungswahn. Und ich glaube, die andere Seite war ja etwas rachsüchtig.
Sie sehen sich also schon auch als Opfer dann
insgesamt? Ja, ein Stück weit schon. Sehen Sie mal, wenn Sie in eine Situation gebracht werden, wo Sie der gesamten Staatsmacht, wenn Sie so wollen, und es wurde ja wirklich jede Form ausgeübt, um gegen mich vorzugehen. Also ich meine, das wird man wohl wahrgenommen haben. Dann fragt man sich, ob da die Verhältnismäßigkeit die richtige ist. Ob das so wohl angebracht ist. Sie kriegen ja nicht die Möglichkeit, sich zu wehren, wenn Sie eingeschlossen werden und Sie können nichts tun. Weil Sie können am Anfang nicht mal Briefe schreiben. Sie können die Anwälte nur sporadisch sehen. Wie sollen Sie sich denn vorbereiten? Wenn das die Vorstellung sozusagen von Rechtsstaat ist, also ich finde, da sollte man jemandem die Möglichkeit geben, sich auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist das, was ich sage. Hätte man mir die Möglichkeit eingeräumt, mich auf Augenhöhe auf diesen Prozess vorzubereiten, das besser zu koordinieren, dann bin ich sicher, hätten wir so ein Ergebnis nicht gesehen. Das ist so, als wenn Sie aufs Fußballfeld gehen. Sie haben beide Mannschaften haben 12 Spieler, aber der gegenseitigen Mannschaft dem nehmen Sie 3 Beine ab. Dann werden Sie da auch kein Spiel mehr gewinnen können.
Meinen Sie im Ergebnis, also die Länge der Verurteilung oder was meinen Sie im Ergebnis?
Auch Beweiswürdigung, auch Anträge, die gestellt wurden. Es konnte ja nie wirklich vorbereitet werden, weil die Zeiten einfach nicht waren. Wenn Sie so wenig Zeit haben, mit Ihren Anwälten zu sprechen, Sie können ja nicht um den Tisch sitzen, das ist ja alles nicht möglich. So. Das ist schon sehr stark beeinträchtigt gewesen.
Im Prozess.
Und eben auch die mediale, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Vorverurteilung. Das hätte schon auch anders sein können. Wenn man für einen längeren Zeitraum gesagt hätte, okay, das muss man jetzt hier erstmal alles wirklich mal prüfen in alle Richtungen und dann schauen wir mal. Aber ich war schon vorher verurteilt. Also für uns war klar, und das war eben auch als Familie klar, wir gehen diesen Weg zum Gericht nicht mit einem ergebnisoffenen Ausgang, sondern die Frage war nur, wie viel. Und das ist das, was eigentlich ernüchternd ist. Nicht jetzt mal speziell für uns, weil das Thema ist nun wirklich einfach auch gewesen. Aber ich kannte mich ja auch in diesen Thematiken nicht so aus. Das hätte mir einer mal wirklich, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Also. Ich habe auch immer geglaubt, der Anwalt, der kann viel mehr bewegen. Die Anwälte werden so von den Seiten torpediert und wirklich auch selber, also es kann ja so weit führen, dass selbst Anwaltskanzleien durchsucht und so weiter. Also das heißt, Sie können auch Anwälte so unter Druck setzen, dass da wenig Wille ist. So. Das will ich nicht sagen, dass das in diesem Fall so geschehen ist, aber es war schon sehr repressiv. Die Stimmung zu der Zeit war, das war wirklich Kriegsmodus.
Im Prozess selbst wurde ja TKÜ verlesen, es wurden Einblicke in ihr Leben gegeben. Ja. Sehr intime Details, die dort auch zur Sprache kommen.
Das hat TKÜ wohl mitunter so an sich.
Das soll wohl so sein. War Ihnen das peinlich?
Nein. Es war mir nicht peinlich. Man kann daraus nur lernen, nicht so viel am Telefon zu sprechen.
Aber im Urteil selbst, die Person Hendrik Holt, die da geschildert wird, das ist schon Hendrik Holt, oder?
Ja, durchaus.
Urteilstext. Also insofern haben Sie dann ja doch einen, wenn man so möchte, einen gerechten Prozess gehabt?
Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage.
Sie haben keine Rechtsmittel eingelegt, ne?
Zunächst schon, aber das haben wir dann irgendwann
verworfen.
Stört es Sie heute, dass man sich gerade auf Sie so fokussiert hat, auf Sie persönlich?
Nein, das war auch tatsächlich, das kann man heute sagen, Teil der Strategie. Die Frage war am Anfang, wie kriegen wir es hin, dass natürlich auch möglichst wenig Fokus auf andere kommt, die das möglicherweise nicht so gut ertragen können. Und da habe ich natürlich schon auch als Galionsfigur dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit so auf mich fällt. So, es hat ja auch Druck von den anderen genommen. Das gehört dann auch mit zu der Verantwortung, die ich da getragen habe und wie ich gesagt habe, okay, ich kann es am besten aushalten, also kein Problem. Das sind ja zum Beispiel Sachen, die helfen einem ja auch in einer anderen Form des Lebens. Die muss man gar nicht negativ zum Negativen nutzen. Das kann man auch sehr positiv betrachten. Und ja, das war sehr schön, diese Zeit.
Nicht alle Geschäftsplaner würden das wahrscheinlich so sehen wie Sie, ne? Dass Sie von der Bekanntschaft profitiert haben, mutmaßlich.
Es gibt immer solche und solche. Aber eins war auch immer klar. Ich war natürlich oft der Jüngste. Und wir wollen es mal so beschreiben. Es gab durchaus auch den einen oder anderen, der glaubte, er könne mich an der Stelle bevormunden oder eben auch zum Schluss übervorteilen. Und meistens habe ich den Leuten den Zahn gezogen. So, und dann ist man möglicherweise froh oder eben nicht froh, aber.
Ja, es gab ja auch eine erstaunliche Anzahl an Leuten, die durchaus ihre Nähe auch gesucht haben. Ja. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Die Nähe auch zu ihrem Lebensstil, vielleicht weniger zu ihnen als Person, sondern mehr zu ihrem Lebensstil.
Ja, das ist natürlich so. Die Fliegen suchen das Licht. Das war immer schon so.
Sie waren ein sehr helles Licht.
Ja, ein helles Licht. Mit einer gewissen Strahlkraft, ja. Wobei man mir die ja auch sonst, also das scheint irgendwie so, man hat das ja irgendwie als Menschenfänger bezeichnet. Das ist aber nichts Negatives. Das ist der gute Vertriebler immer. Er muss es sein. Denn Sie können niemanden Vertrieb machen lassen, mit dem keiner am Tisch sitzen will. Das wäre ja schwierig. Und da muss ich sagen, da gab es eben auch zwei Erkenntnisse. A, natürlich sozusagen die Menschen sind dafür empfänglich und B, jeder kocht nur mit Wasser. Und das zieht sich, das eine, darüber kann ich vielleicht kurz sprechen, das zieht sich hoch bis zum Präsidenten. Das sind alles nur Menschen. Die Erfahrung macht aber ja keiner, weil sie sehen die Bilder, die im Fernsehen sind. Die meisten sehen nur diese Bilder. Die kriegen die Leute nicht persönlich zu packen. Aber ich habe mit Leuten Nächte, Abende verbracht und die auf privatesten Ebenen kennengelernt, die sie vielleicht, also was man eigentlich gar nicht, also was man nicht in der Öffentlichkeit kennt. So, und das ist was durchaus interessant ist. Und das nimmt einem auch so ein bisschen die Hemmung im Umgang mit Menschen, weil man am Ende weiß, wir müssen alle zur Toilette und wir müssen alle sterben, wir haben alle Hunger. Das sind alles Dinge, die jeder muss. Ja, auch ein Donald Trump. Das habe ich vor kurzem auch mal gesagt, man könnte diese Person dahingehend entzaubern, dass man einfach ihn eben auch mal als Mensch darstellt. Aber wir geben ihm die Bühne auch noch in Europa und machen ihn zu dem und fallen auf die Knie, wenn er Zölle anhebt und nach 3 Tagen geben wir nach. Das wird so jemand nicht respektieren.
Eine Frage, die sich natürlich bei vielen verurteilten Straftätern stellt, ist die, ob sie nochmal rückfällig werden. Sie haben nun gesagt, sie wollen zunächst das Leben als Privatier anstreben, aber bei dem, wie sie hier auch auftreten, wie sie sich auch einbringen und engagieren bei Themen, liegt der Verdacht auch nahe, dass sie immer wieder wirtschaftlich tätig sein werden. Besteht die Gefahr, sehen Sie für sich selbst die Gefahr, dass sie noch einmal ins kriminelle Milieu abdriften?
Ganz klar nein. Einfach dem Faktor geschuldet, dass mich das viel zu viel Zeit gekostet hat.
Zeit im Gefängnis oder Zeit?
Zeit, die ich verloren habe. Also Gefängniszeit ist immer verlorene Zeit und das ist sicherlich der größte einsichtfördernde Faktor. Was hätte ich in der Zeit alles machen können?
Nehmen Sie was mit aus dieser Zeit?
Oh, durchaus. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich selbst so gut kennenzulernen wieder.
Inwiefern?
Ja, weil man die Ruhe hat, sich mit sich selbst wirklich mal zu befassen. Das konnte ich vorher nie. Ich war immer irgendwie angetrieben von äußeren Umständen und Projekten. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit der wirklichen Reflexion. Auch mal zu überlegen, wie kann man möglicherweise eben Fähigkeiten gut einsetzen und was kann man damit auch erreichen.
Haben Sie Charaktereigenschaften an sich entdeckt, die Sie nicht mögen? Die abstellen wollen? Wenn man das denn kann?
Ja, ich sage mal so, ich bin etwas entspannter geworden. Ich habe mich doch immer selbst auch sehr, sehr angetrieben. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Aber diese Sache hat auch sicherlich jetzt die Familie, so ein bisschen, also meine eigene Familie, bewirkt, einfach weil man auch ein anderes Verantwortungsgefühl noch entwickelt.
Nach dem Interview verabschieden wir uns von Hendrik Holt und machen uns auf den Weg zum S-Bahnhof Zehlendorf. Der Frühlingstag in Berlin neigt sich langsam dem Ende entgegen. Später, gegen 21 Uhr, geht es für Hendrik Holt zurück ins Gefängnis. Und für uns noch immer nicht nach Hause, weil die Deutsche Bahn auch heute Abend nicht mitspielt. Aber das kennen wir ja schon.
Windmacher ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion Nina Kallmeier und Dirk Fisser. Audioskript und Audioprojektleitung Thomas Achenbach. Audioproduktion Michael Broscheid. Wir freuen uns über Feedback an audio@noz-digital.de.